Deutschlandfunk Doku.
Ali Mbudu ist ausgehungert. Er freut sich über das gegrillte Hammelfleisch und das Baguette, das wir ihm mitgebracht haben. Aber Kachere, der nach der langen Fahrt selbst Hunger hat, breitet das Fleisch auf einem großen Metallteller aus und lädt mit einer Geste zum Mitessen ein.
Ali hat keinen Markt in der Nähe. Er kriegt nur selten Fleisch. Deshalb müssen wir erst einmal alle zusammen essen. Danach können Sie ihn in Ruhe interviewen.
Abaka Chere arbeitet für die Agentur der großen grünen Mauer im Tschad. Er ist Förster und muss dafür sorgen, dass mit den Pflanzungen alles läuft. Er hat mich im November 2023 nach Thal begleitet, in einen Ort in der Nähe des Tschadsees, 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt N'Djamena. Der Himmel ist hellbraun verhangen, die Luft voller Staub. Wir sitzen zusammen auf einer leuchtend roten Plastikmatte. Neben uns der Fahrer Said Abdirahman und Ali Mbudu, Gärtner und Hüter der Baumschule. Mbudu strahlt. Sein Chef Chere kommt selten vorbei. Überhaupt ist er häufig alleine.
Früher haben wir hier mit vielen Leuten gearbeitet. Ich bin als Einziger übrig geblieben.
Die grüne Mauer. Wie der Sahel gegen die Klimakrise kämpft. Feature-Reihe von Bettina Rühl. Folge 4. Im Tschad. Die Träume der Förster.
Der Tschad ist die vierte Station auf meiner Reise entlang der sogenannten Großen Grünen Mauer. Eine Mosaik aus Bäumen und Grünflächen, das sich einmal quer über den afrikanischen Kontinent erstrecken soll, auf einer Länge von fast 8000 Kilometern. Das Ziel, das Überleben im Sahel trotz des Klimawandels weiterhin zu ermöglichen. Auch im Tschad. Tatsächlich wirkt die Baumschule im sandverschleierten Licht ziemlich verwaist. Nur in einer Ecke der großen eingezäunten Fläche wachsen Setzlinge in schwarzen Plastikpütchen. Nach dem Essen führen mich Ali Mbudu und Abaka Chere herum.
1 Million Setzlinge können wir hier produzieren. Das braucht man auch, wenn man die ganze Region aufforsten will. Als das Projekt 2012 anfing, haben wir allein in dieser Baumschule 600.000 Setzlinge im Jahr produziert. Die Leute haben angefangen, überall rundum zu pflanzen.
Mir fallen die Sanddünen auf, die bis an den Zaun der Baumschule reichen.
Zum Glück haben wir sie mit Büschen befestigt. Sonst hätte der Sand die Baumschule längst unter sich begraben.
Entlang der Trasse der großen grünen Mauer im Tschad gibt es 5 Baumschulen. Vor jeder haben Chere und seine Teams einen Wasserhahn installiert, der für alle zugänglich ist. Jetzt haben die Menschen in den umliegenden Dörfern sauberes Trinkwasser.
Die Agentur für die große grüne Mauer kümmert sich nicht nur um Aufforstung. Sie unterstützt die Gemeinden mit Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten. Wir helfen den Menschen, landwirtschaftliche Betriebe zu gründen, auf denen alle zusammenarbeiten. Als die Agentur noch Geld hatte, haben wir denen, die am meisten Not litten, sogar Ziegen gegeben. Jeweils ein Paar, damit die Tiere sich vermehren können. Wo es noch trockener ist, haben wir den Menschen Dattelpalmen gegeben. Die sind inzwischen so groß, dass einige der Bauern die Früchte schon verkaufen. Von diesen Aktivitäten profitieren die Leute immer noch. Sie arbeiten weiter und bringen ihre Ernte zum Markt. Das Problem ist nur, dass wir eigentlich in der gesamten Region hätten arbeiten sollen.
Doch seit 2020 sei mit allem Schluss, sagt Chere. Die Agentur für die große grüne Mauer habe kein Geld mehr. Finanziert wird sie theoretisch von der Regierung des Tschad und ausländischen Gebern wie den Vereinten Nationen.
Wir haben schon so viel angestoßen und würden gerne weitermachen. Wir beantragen bei unterschiedlichen Gebern eine neue Finanzierung, aber bisher ohne Erfolg.
Alim Budu, der Gärtner der Baumschule, hat sich vor die Setzlinge gehockt und zupft das Unkraut aus den Pflanzbeuteln. Er ist behutsam, als wolle er die wertvollen Pflänzchen nicht beschädigen. Der Nachwuchs steht nach Alter und Größe geordnet in 5 unterschiedlichen Gruppen zusammen. Etwa 5000 Setzlinge seien es noch, schätzten Budu. Nichts im Vergleich zur früheren Fülle. Chere übersetzt ins Französische.
Früher haben wir unterschiedliche Arten gezogen. Wir hatten Akazien, Zitrusbäume und sogar Mangos. Außerdem Prosopis cineraria. Alle Arten, die für unsere Zone geeignet sind.
Chere hat sich ein weißes Tuch um den Hals geschlungen, das er im Falle eines Sandsturms über das Gesicht ziehen kann. Dazu trägt er einen beigefarbenen Jeansanzug. Er hat, wie alle Förster in Tschad, eine militärische Grundausbildung. Mbudu sieht in seiner blauen Jeans und einem grauen Hemd mit Nadelstreifen viel städtischer aus. Eine Lesebrille hat er auf den kahl gewordenen Kopf nach oben geschoben. 43 Jahre sei er alt, sagt er nach einigem Überlegen. Mbudu erzählt, dass er seit 11 Jahren in der Baumschule arbeitet und weitermacht, obwohl sein Gehalt schon seit 7 Monaten ausgeblieben ist. Er hat nicht sein gesamtes Leben in der kargen Region am Tschadsee verbracht. Zwischenzeitlich hat er sein Glück als Händler in der Hauptstadt versucht, aber der Gewinn war zum Leben zu mager. 2004 beschloss Mbudu, im benachbarten und erdölreichen Libyen nach Arbeit zu suchen. Als Reinigungskraft verdiente er dort gutes Geld. Dann, 2011, begann mit dem Sturz Gaddafis der libysche Bürgerkrieg. Mbudu floh nach Hause zurück. Als wenig später das Projekt der großen grünen Mauer begann und die Regierung dafür viele Arbeitskräfte einstellte, bewarb sich Mbudu um den Posten des Gärtners in Tall. Seit das Projekt zum Stillstand gekommen ist, schläft er ganz alleine hier draußen, damit niemand die Werkzeuge und Gerätschaften aus dem Wellblechschuppen stiehlt.
Es fällt mir nicht leicht, alleine zu sein. Vor allem, wenn ich daran denke, was alles passieren kann. Ich könnte krank werden oder sterben und wäre hier alleine. Wenigstens ist die Baumschule nicht weit von der Piste entfernt. Die Menschen aus dem Dorf schauen häufig vorbei, um zu sehen, wie es mir geht. Sie passen auf mich auf.
Manchmal brächten ihm die Leute aus dem Dorf etwas zu essen vorbei. Oder ein Motorrad, das er dann repariert. Er hat mal Mechaniker gelernt. Das hilft ihm jetzt zu überleben. Außerdem nutzt er eine Ecke der verwaisten Baumschule als Feld. Dort wachsen Mais und etwas Gemüse. Ich frage Mbudu, wie sich die Gegend verändert hat. Weil er in der Nähe aufgewachsen ist, kann er das gut beurteilen.
Vor rund 10 Jahren war hier überall Sand. An manchen Stellen hatte er schon die Pisten blockiert. Man kam nicht mehr durch. Durch die Aufforstung wurde es viel besser. Ich bin nicht der Einzige, der sagt, dass wir den Sand in den Griff bekommen haben. Sie können noch andere fragen. Das Projekt hat viel zum Besseren verändert.
Sein Chef Chere erzählt, dass er auch seit 7 Monaten nicht mehr bezahlt wird. Die Regierung habe schon seit 2016 kaum noch in das Projekt investiert. Damals geriet das Land, das seit gut 20 Jahren Erdöl produziert, in eine Wirtschaftskrise. Die Preise auf dem Weltmarkt waren eingebrochen. Die Regierung, seit Jahrzehnten autoritär geführt, hat bisher nichts getan, um sich aus der Abhängigkeit vom Erdöl zu befreien. Misswirtschaft hat das Problem verschärft. Das zentralafrikanische Land bleibt eines der ärmsten der Welt. Etwa 69% der Beschäftigten leben von der Landwirtschaft.
Im Grunde verstehe ich nicht, warum die Regierung unsere Arbeit nicht finanziert.
Vielleicht liegt es am Krieg, frage ich ihn.
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Es heißt ja oft, dass sich die Regierung vor allem auf Fragen der Sicherheit konzentriert.
Im Norden kämpft die Armee seit Jahren gegen bewaffnete Rebellen, darunter die sogenannte Front für Wandel und Eintracht im Tschad. Sie soll auch für den Tod des langjährigen Militärherrschers Idriss Déby verantwortlich sein. Er starb 2021 bei einem Besuch an der Front. Anschließend übernahm ein Militärrat unter Führung seines Sohnes Mahamat Déby die Macht. Ein gewaltloser Militärputsch, den der Westen ohne Vorbehalt billigte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich 2021 bei Débys Beerdigung an der Seite des Nachfolgers. Frankreich unterhält in seiner ehemaligen Kolonie seit deren Unabhängigkeit 1960 einen seiner größten Militärstützpunkte in Afrika. Der Tschad gilt auch anderen westlichen Staaten als Anker der Stabilität und als wichtiger Partner im Antiterrorkampf gegen islamistische Gruppen im Sahel. Im Gegenzug sieht der Westen über vieles hinweg. Die tschadische Regierung geht seit Jahrzehnten hart gegen Kritiker vor. Außerdem bleibt sie der Bevölkerung die wichtigsten staatlichen Leistungen schuldig. In das Gesundheitssystem oder die Bildung investiert sie kaum, dafür umso mehr in das Militär, nämlich knapp 20% des gesamten Haushalts. Und auch zu wenig in das Projekt der großen grünen Mauer. Dabei könnte gerade das dabei helfen, die Probleme des Landes zu lösen, meint Tschere.
Wer hätte noch Lust, auf der Suche nach Arbeit und Geld ins Ausland zu gehen, wenn alle hier ihr Auskommen hätten? Wer wollte sich noch den bewaffneten Rebellen anschließen oder Boko Haram? Wer ließe sich noch überreden zu stehlen? Es wäre also tatsächlich eine Lösung, wenn die Regierung wenigstens einige Projekte im Rahmen der großen grünen Mauer finanzieren könnte. Zumindest würden unsere Probleme etwas kleiner.
Ich denke wieder an das, was mir schon auf früheren Stationen dieses Projekts in den Sinn gekommen ist. Wer im Sahel über Bäume spricht, redet auch über Menschen. Vielleicht geben Ali Mbudu und Abakar Tschere ihre Träume deshalb nicht auf. Sie können sich das einfach nicht leisten.
Solange es die Agentur für die große grüne Mauer noch gibt, wird sie weiter Geld für das Projekt beantragen. Jedes Mal schöpfen wir neue Hoffnung, dass es eines Tages weitergeht.
Ich stehe an einem der größten Seen Afrikas und sehe kaum Wasser. Den Rindern, die gerade zum Trinken in den Tschadsee laufen, reicht es nur bis zum Bauch. Ihren Durst stillen sie in einem schmalen Streifen am Ufer. Schon ein paar Meter weiter wuchern schwimmendes Gras und andere Pflanzen. Niemand im Auto spricht die Sprache der Hirten hier, Kanuri. Mein Begleiter vom Welternährungsprogramm versucht es erfolgreich mit Arabisch. Die Hirten reagieren zuerst reserviert. Die islamistische Miliz Boko Haram hat sich rund um den Tschadsee ausgebreitet. Fremde sind schnell verdächtig. Der Tschadsee, Lebensader für etwa 40 Millionen Menschen, verändert sich dramatisch. Die Gründe: extreme Trockenzeiten, Staudämme und die Übernutzung zum Bewässern von Feldern. Immer schon hatte der sehr flache Süßwassersee eine stark wechselnde Uferlinie. Der Klimawandel hat das verstärkt. Der See dehnt sich bei Starkregen aus, überflutet Felder und vernichtet Ernten oder zieht sich in Dürrephasen zurück, mit drastischen Folgen für die Menschen rund um den See. Das Gewässer ist zwischen den Staaten Niger, Nigeria, Kamerun und Tschad aufgeteilt. Rund um den Tschadsee sind über 3 Millionen Menschen auf der Flucht, vor den Folgen der Klimakrise, vor Armut und vor der Gewalt der Islamisten.
Die Milizionäre stehlen Rinder, wenn sie uns überfallen. Sofern sie die Gelegenheit haben, entführen sie auch Menschen. Sie zwingen die Entführten, mit ihnen zusammenzuwohnen und für sie zu kämpfen. Ich habe selbst miterlebt, wie sie Verwandte von mir verschleppt haben. Ich selbst hatte Glück. Die Milizionäre haben sogar einige getötet. Sie haben schon 100 Mitglieder meiner Familie entführt. Wie es denen geht und ob sie noch leben, weiß ich nicht.
Das erzählt mir der Bauer Malum Bulum wenig später. Ein schlanker Mann mittleren Alters. Der Terrorismus ist für Bulum nicht das einzige Problem.
In diesem Jahr hat es nicht genug geregnet. Ich habe nur 6 Säcke geerntet. Im vergangenen Jahr waren es 13.
Er spricht bedächtig und wirkt tief traurig, fast wie ein gebrochener Mann. Er trägt einen weißen Turban und ein beiges Gewand, das an den Rändern bestickt ist. Bulum kämpft gegen vieles auf einmal. Gegen extreme Trockenheit, gegen zu viel Wasser und gegen seine Angst vor Boko Haram. Frauen und Kinder sitzen im Schatten einer Plane und knibbeln Maiskörner von den Kolben. Rundherum liegen Körner zum Trocknen in der Sonne. Den Mais hat Bulum von einem halben Hektar geerntet, den er in der Nähe des Dorfes bestellt. Sein größeres Feld ist ein paar Kilometer entfernt und für ihn unerreichbar.
Seit 8 Jahren traue ich mich dort nicht mehr hin.
Er fürchtet, Milizionären von Boko Haram in die Arme zu laufen, sobald er das Dorf verlässt. Deshalb hält Bulum auch seine Herde nah an der Siedlung. Ihm gehören 30 Rinder, 20 Ziegen und 3 Schafe. Für die finde er nicht mehr genug Flächen zum Grasen.
Das liegt auch daran, dass der Wasserpegel des Sees wieder gestiegen ist. Einige unserer Weiden sind überflutet. Außerdem ist Boko Haram jetzt überall. Unsere Weiden sind entweder vom Wasser oder von Boko Haram besetzt. Was uns bleibt, reicht nicht für unsere Tiere.
Dabei ist oft zu lesen, dass der Tschadsee schrumpft, sogar verschwinden könnte. Aber die Sache ist komplexer. In den 1960er Jahren war das Gewässer tatsächlich fast so groß wie Sizilien, 25.000 Quadratkilometer. Dann sank der Wasserspiegel nach einer schweren Dürreperiode in den 1970er Jahren dramatisch. Übrig blieben nicht einmal 10% der Fläche. Heute ist der ehemalige See eine Art Seenplatte, die aus vielen kleineren Gewässern und Inseln besteht. Wuchernde Pflanzen verkleinern die offene Wasserfläche zusätzlich. Der Klimawandel beschleunigt die Austrocknung, weil die Temperaturen steigen, verdunstet mehr. Trotzdem steigt der Wasserspiegel seit Anfang der 2000er Jahre wieder leicht an. Vor allem in den Regenzeiten verändert die Landschaft sich stark. Dann verbinden sich die kleinen Seen wieder zu größeren Flächen. Omar Mohammad El-Hadji ist Landwirtschaftsberater der Regierung und beim Gespräch dabei, weil er ins Französische übersetzt. Jetzt möchte er etwas ergänzen.
Boko Haram, ce sont des gens qui sont dans les îles. Ils viennent, ils s'installent pour faire du mal.
Die Mitglieder von Boko Haram haben die Inseln im See erobert. Von dort aus überfallen sie die Dörfer am Ufer. Bei hohem Wasserstand können sie mit ihren Booten leichter agieren. Sie finden Deckung hinter den Pflanzen, die auf dem Wasser treiben. Nach ihren Angriffen ziehen sie sich wieder auf die Inseln zurück.
Aus Angst vor der Terrorgruppe wagen sich viele Menschen nicht mehr hinaus. Dabei haben die Anrainer früher auch vom Fischen gelebt. Wegen des Klimawandels wuchern Pflanzen, die auf dem Wasser treiben, immer stärker und machen das Fischen zusätzlich schwer. Dass Bulum überhaupt ein Feld bestellen kann, verdankt er den Vereinten Nationen. Das UN-Welternährungsprogramm hat der Bevölkerung von Melea im Jahr 2020 geholfen, einen Polder zu schaffen. Ein Gebiet, das eingedeicht ist und dadurch vor Hochwasser geschützt. Von der neu gewonnenen Fläche hat Bulum einen halben Hektar bekommen. Davon überlebt er jetzt mit seiner Frau und den gemeinsamen 10 Kindern.
Andernfalls hätte ich meine Tiere verkaufen müssen.
Das wäre sein Ruin gewesen, denn im Sahel sind die Herden das gleiche wie ein Sparkonto in Europa. Braucht eine Familie Getreide oder andere Lebensmittel, Schulgeld oder Medikamente, verkauft sie so viele Tiere wie dafür nötig.
Je suis Betuji Ngakorje, associé au programme Résilience au niveau du PAM. Je suis basé au sous-bureau du LAC.
Ich bin Betuji Nakodje und arbeite für das Resilienzprogramm des WFP hier am Tschadsee.
Nakodje ist mit mir unterwegs. Er zeigt mir die Projekte des Welternährungsprogramms in der Region.
Hier am See bauen viele Menschen mit einfachen Mitteln Dämme, um ihre Felder und Dörfer vor Hochwasser zu schützen. Durch den Klimawandel gibt es immer häufiger Starkregen, so wie in den Jahren 2019 und 2022. Diesen extremen Regenfällen halten die traditionellen Dämme oft nicht stand. Das WFP unterstützt die Gemeinden nun beim Bau. Mit Hilfe von Maschinen können wir solidere Dämme errichten. Außerdem bringen wir Schleusen an, damit die Anwohner die Wassermengen regulieren können, die auf ihre Felder fließen. So können sie ihre Felder sicher bewirtschaften.
Bis Ende 2023 entstanden nach Angaben des Welternährungsprogramms auf diese Weise 6.000 Hektar Ackerland, eine Fläche doppelt so groß wie Borkum. Bis Ende 2024 sollen noch einmal 1.000 Hektar wieder fruchtbar werden. Insgesamt rund 10.000 Familien sollen dadurch am Ende ein neues Stück Land auf einem der Polder bekommen haben. Darunter auch viele Flüchtlinge. Tausende weitere hoffen ebenfalls auf ein Feld im Schutz eines starken Deiches. Der Maisbauer Budum bittet das Welternährungsprogramm, noch mehr Polder zu bauen, damit die Bevölkerung ausreichend Ackerland hat. Ich frage ihn, warum er nicht die tschadische Regierung bittet. Immerhin sitzt deren Landwirtschaftsberater Omar El Hadji bei diesem Gespräch als Sprecher vor ihm.
Den Staat gibt es schon viele Jahre. Aber nur das WFP unterstützt uns.
Dass die Menschen vom Staat nichts mehr erwarten, höre ich im Tschad und anderen Sahelstaaten häufig. Viele haben resigniert, manche sind verbittert. Mich umschwirren chinesische Stimmen. In der Hauptstadt N'Djamena bin ich in einem chinesischen Hotel untergekommen. Die meisten anderen Gäste sind europäisch. Die französischen oder internationalen Übernachtungsalternativen sind offenbar nicht nur mir viel zu teuer. Auf den Straßen in der Stadt hält man mich erstmals für eine Chinesin. Deren Präsenz ist offenbar das, womit die Menschen hier rechnen. Chinesische Unternehmen haben unter anderem die Erdölproduktion von westlichen Firmen übernommen. Tatsächlich ist es das angenehmere Missverständnis. Morgens beim Joggen komme ich mehrfach an einem Straßenhändler vorbei, der mich offenbar für eine Französin hält. Er schreit mir zu, ich solle zusammen mit allen anderen Franzosen schleunigst verschwinden und unterstreicht, was er sagt, mit Gesten. In der Hauptstadt treffe ich Mbudus und Cheres Chef, den Direktor der tschadischen Agentur für die große grüne Mauer, Kudu Shuku Tijani.
Je suis natif du désert. La vie au désert, c'est très difficile.
Ich bin in der Wüste geboren und weiß, wie schwierig das Leben dort ist. Der Vormarsch des Sandes zerstört mittlerweile alles. Der Klimawandel kommt noch hinzu. Das Leben wird in den abgelegenen Regionen immer schwieriger.
Tijani erzählt, dass er in Kanada studiert hat und anschließend zurückgekommen ist. Seit 2002 steht er in den Diensten des Staates, hatte leitende Funktionen in 11 Ministerien, war zwischendurch für die Verwaltung und die Finanzen des Premierministers zuständig. Seit Anfang 2022 leitet er das Projekt der großen grünen Mauer.
Die Leute vom UN-Welternährungsprogramm sprechen von einer Mauer gegen den Hunger. Es geht ja nicht nur darum, Bäume zu pflanzen, sondern darum, ländliche Entwicklungszentren zu schaffen, um die Menschen in ihrer Heimat zu halten. Wir wollen nicht nur die Dünen stabilisieren, sondern die Menschen, die dort leben. Wenn der politische Wille da ist und eine gute Regierungsführung, dann halte ich diese Vision für realisierbar.
Daran aber, das räumt Tijani ein, scheine es bisweilen zu mangeln.
Wir haben einiges auf die Beine gestellt, aber in den vergangenen 10 Jahren wurde das Projekt nicht gut geführt. Wir haben bis jetzt kaum ein Drittel von dem geschafft, was wir uns vorgenommen haben.
Wie viel Geld genau der Tschad schon in das Projekt investiert habe, könne er nicht sagen. Jedenfalls mehr als 6 Milliarden zentralafrikanische Francs. Das wären umgerechnet etwa 9 Millionen Euro, abgesehen von den Beiträgen unterschiedlicher internationaler Geldgeber.
Gemessen an dem, was schon investiert wurde, sind die Ergebnisse vor Ort mager. Wir sind sehr, sehr weit von unseren Zielen entfernt.
Es ist also Geld verschwunden?
Das ist offensichtlich. Ich sage das, obwohl mir das im Herzen wehtut. Ich bin gekommen, um diese Agentur ans Laufen zu kriegen. Als ich meinen Posten übernommen habe, fand ich noch 3 Millionen zentralafrikanische Francs vor. Das reichte noch nicht einmal, um die Gehälter der Angestellten zu bezahlen.
Tijani betont, die Gelder internationaler Geber seien korrekt verwendet worden. Und dass sich die Verhältnisse bereits ändern würden.
Innerhalb von 6 Monaten konnte ich schon mehrere Millionen Francs für unser Budget sichern, damit wir vorankommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Projekt realisierbar ist. Wir brauchen dafür aber die Unterstützung der Welt, nicht nur Afrikas oder der 11 beteiligten Länder.
Schließlich seien die Industrieländer für den Klimawandel verantwortlich, weil vor allem sie fossile Brennstoffe nutzen. Nach den jüngsten Zahlen trug der Tschad 2022 nur 0,006% zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Der gesamte afrikanische Kontinent hat einen Anteil von 4%. Obwohl die Sahelstaaten die globale Klimaerwärmung kaum mit verursachen, sind die Folgen hier besonders spürbar. Die Temperaturen steigen hier 1,5 Mal schneller als im globalen Durchschnitt.
Ich heiße Aisha Ahmad Muhammad. Ich bin 15 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse des Gymnasiums Saint-Étienne. Ich besuche den naturwissenschaftlichen Zweig und ich bin die Präsidentin des Umweltclubs an unserer Schule. Ich habe die Umwelt immer schon geliebt. Ich wurde in einer Stadt im Tschad geboren, die viel grüner ist als in N'Djamena. Als wir hierher gezogen sind und ich auf diese Schule kam, fiel mir sofort auf, wie leer und trocken das Schulgelände ist. Vorher hatte ich meine Pausen immer im Schatten von Bäumen verbracht. Und weil hier Bäume fehlten, habe ich beschlossen, Präsidentin unseres Umweltclubs zu werden. Ich möchte meine Erfahrungen einbringen und mithelfen, dass das Schulgelände sauberer wird und dass die anderen Schülerinnen und Schüler mehr Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen.
Viele junge Menschen im Tschad wollen sich nicht mehr allein auf ihre Regierung verlassen, auch nicht beim Kampf gegen die Folgen der Klimakrise. In den Schulen des Landes sind seit 2011 Dutzende Umweltclubs entstanden, so wie der, den Aisha leitet. Die Bewegung nennt sich Grüne Zone im Sahel, kurz EWS. In einem Bereich des Schulhofes wachsen nun Neembäume.
Die haben wir im vergangenen Jahr gepflanzt. Die Setzlinge haben wir von der Organisation EWS bekommen, damit das Klima auf unserem Schulhof besser wird.
Tatsächlich ist es hier angenehm, während die Luft über dem Schulhof schon jetzt am Vormittag glüht. An diesem Gymnasium hat der Club rund 30 Mitglieder. Die meisten sind Schülerinnen. Jetzt nutzen sie die Pause, haben sich Spaten und 2 Gießkannen geschnappt und pflegen ihre kleine Grünanlage. Ihre Schuluniformen blauer Rock, weiße Bluse, scheinen sie bei den Arbeiten nicht zu stören.
Wenn ich mal Sorgen habe und wenn ich dann in einer sauberen, ruhigen Umgebung sein kann, dann fühle ich mich gut. Ich habe am 9. September Geburtstag. Früher war das in der Regenzeit und im September war es früher nicht sehr heiß. Letztes Jahr hat es rund um meinen Geburtstag nur ein bisschen geregnet und die Temperaturen waren unerträglich. Außerdem hungern jetzt Menschen in den Wüstengebieten des Tschad. Ich habe nie in der Wüste gelebt, aber ein Teil meiner Familie wohnt dort. Meine Onkel erzählen mir, dass es dort kaum noch auszuhalten ist. Und dabei dürfen die Menschen jetzt jeden Tag nur noch 3 Liter Wasser verbrauchen. Zum Waschen, Kochen und Trinken zusammen. Während wir hier in der Stadt sehr oft Wasser verschwenden. Ich achte inzwischen darauf, nichts mehr zu verschwenden. Und meiner Familie verbiete ich, Plastik zu benutzen. Wir haben angefangen, Müll zu sortieren. Meine Brüder und ich helfen außerdem den Leuten in der Nachbarschaft, unser Viertel sauber zu halten und den Dreck aus den Abwasserkanälen zu holen.
Siehst du die da hinten? Ich glaube, die kommen hierher. Es sind mindestens 500.
Ich stehe im letzten Tageslicht auf einem Hügel neben Jiralarm Yankeol. Wir halten Ausschau nach Rindern. Die Ebene ist bis zum Horizont grün. Dicht an dicht stehen Büsche. Yankeol ist Agraringenieur und kämpft im Süden des Tschad seit Jahren für die Landrechte von Bäuerinnen und Bauern. Er hat eine zivilgesellschaftliche Organisation gegründet. Sie heißt Ngaburandi Regenbogen. Die Mitglieder wehren sich gegen Landraub durch Erdölunternehmen, gegen Korruption im Erdölsektor und gegen jede unrechtmäßige Enteignung von Bäuerinnen und Bauern.
La question foncière. Le capital foncier, c'est un facteur d'existence.
Die Landfrage hat bei uns existenzielle Bedeutung.
Direkt neben dem Hügel hat Yankeol ein Feld, das er mir zeigt. Der Sohn eines Bauern ist Landwirt mit Leidenschaft. Yankeol ist groß und kräftig, man sieht ihm an, dass er zupacken kann. Außerhalb der Stadt Mundu im Süden des Tschad baut er Perlhirse, Mais und Gemüse an. Sein Land hat er eingezäunt, damit fremde Rinder und Ziegen nicht sein Getreide zertrampeln oder seine Ernte vernichten. Yankeol zeigt auf eine Lücke im Zaun. Jemand hat den Stacheldraht zerschnitten.
Siehst du hier? Das sind nicht die Spuren von Rindern, sondern von Menschen, von Hirten. Sie kommen und, pass auf, da sind Stacheln. Warte, ich drück den Draht weg, damit du durchkommst.
Im Weitergehen erklärt mir Yankeol, die Hirten hätten den Zaun mit Absicht kaputt gemacht, damit die Rinder seine Hirse und den Mais fressen könnten. Im Tschad leben rund 69% der Menschen von Landwirtschaft oder Viehhaltung. In anderen Sahelländern ist der Anteil ähnlich hoch. Bauern und Viehhalter brauchen Land oder zumindest den Zugang dazu. Aber fruchtbares Land wird immer knapper, weil die Bevölkerung wächst und weil viele Flächen auch infolge des Klimawandels unbrauchbar werden und veröden. In vielen Sahelstaaten, auch im Tschad, kommt es immer öfter zu blutigen Konflikten zwischen Bauern und Viehhaltern. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Regierungen der Sahelstaaten sind deshalb mit den Folgen des Klimawandels noch gestiegen. Sie müssen die Verteilung der knappen Ressourcen managen, Konflikte schlichten und die vereinbarten Regeln durchsetzen. Wir blicken über grünes Buschland. Hier regnet es viel. Die Erde ist fruchtbar. Mundu ist 470 Kilometer von N'Djamena entfernt und fast 800 Kilometer von der Baumschule in Tall, die nur dank der Aufforstung noch nicht von Sanddünen begraben wurde. Yankeol hat mehrere Rauchsäulen ausgemacht. Für die Nacht treiben die Hirten ihre Rinderherden jeden Abend zusammen und zünden ein Feuer zum Kochen an. Gras und Büsche wachsen hier hoch. Wir kommen beim Gehen nur langsam voran.
Salam alaikum. Ha? Salam.
Yankeol ruft den Männern den arabischen Gruß zu. Salam alaikum, Friede sei mit euch. Wir sind noch einige Meter von dem Camp entfernt. Vielleicht 60 Rinder stehen im Kreis, bewacht von etlichen jungen Männern. Ich folge dicht hinter Mian Keol, weil ich aufnehmen will, was er sagt.
Ich komme nicht so nah. Diese Leute sind gefährlich.
Die Hirten könnten bewaffnet sein. Mian Keol möchte verhindern, dass die Männer begreifen, dass ich Journalistin bin. Zwischendurch bitte ich ihn immer mal wieder um eine Übersetzung.
Ich habe den Hirten erklärt, dass schon 5-mal Rinder zum Fressen in meine Felder eingedrungen sind. Und jetzt übernachten sie mit ihrer Herde hier, ganz in der Nähe meines Feldes. Ich habe ihnen gesagt, dass sie es ja auch nicht mögen würden, wenn eins ihrer Rinder sterben würde. Genauso wenig möchte ich, dass meine Hirsepflanzen zerstört werden. Ich habe ihn gefragt, warum er nur Stiere in der Herde hat. Er hat gesagt, dass sie die Rinder mästen und verkaufen. Deshalb haben sie nur Stiere.
Ich frage, wem die Herde gehört.
Sie sagen, dass die Tiere einem Großhändler gehören. Sie sind nur zum Hüten angeheuert. Aber lass uns gehen. Sie sind misstrauisch geworden und wollen nichts mehr sagen. Das sind keine Viehzüchter. Hier geht es nur um Kommerz. Die Besitzer sind Viehhändler. Sonst bestünde nicht die ganze Herde aus Stieren.
Da es dunkel wird, fahren wir Richtung Mundu zurück. Am Vortag hat es heftig geregnet. Die unbefestigte Straße ist zum Teil schwer zu passieren. Mian Keol zeigt auf ein Grundstück, an dem wir vorbeifahren.
Der Besitzer hat früher für den Zoll gearbeitet.
Nach ein paar Metern zeigt Mian Keol auf ein weiteres Grundstück.
Das hier auch. Das gehört einem Militär im Ruhestand. Dem gehört hier viel Land. Seine Herde ist hinter der Mauer.
Am nächsten Morgen sitzen wir im Büro der Organisation Ngao Burandi, die Mian Keol leitet. Er trägt einen Zweiteiler aus einem bunt gemusterten afrikanischen Stoff.
Ich habe hier einige Karten, an denen ich zeigen möchte, wie sich die Konflikte in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
Die Karten hat er sorgfältig aufgezogen und gerahmt. Sie hängen an der Wand.
On a des conflits partout. Tous les jours en saison pluvieuse.
Heute haben wir in unserer Region überall Konflikte. In der Regenzeit täglich. Bewaffnete Viehhirten töten Bauern, die Bauern rächen sich, Hütten werden abgebrannt und anderes mehr. Um besser zu verstehen, was hier im Süden des Tschad passiert, muss man in der Zeit zurückgehen.
Der Süden des Tschad sei bestens für Landwirtschaft geeignet. Früher habe es hier fast 8 Monate im Jahr geregnet.
Zwischen Dezember und März war Trockenzeit. Es wurde geerntet. Wenn die Ernte eingebracht war, kamen die Viehhalter aus dem Norden mit ihren Herden. Sie trieben die Tiere auf die Felder. Dort fraßen sie die Überreste der Ernte und düngten die Äcker mit ihrer Hinterlassenschaft. Danach zogen sie wieder in den Norden zurück. Das nennt man Transhumanz, Wanderviehwirtschaft. Beide Seiten haben davon profitiert.
Die Viehhalter hätten ihr Kommen vorab durch Boten angekündigt und gefragt, ob die Bauern bereit seien. Die traditionellen Dorfchefs hätten dann alle Einwohner alarmiert, dass nun die Herden kämen. Damit keine Felder zertrampelt wurden, gab es allen bekannte Viehwanderwege, die nach gegenseitiger Absprache festgelegt wurden. Mian Keol zeigt auf seine erste Karte. In den frühen 1980er Jahren habe es rund um Mundu 3 solcher Wanderwege gegeben.
In den 90er Jahren kam die Politik ins Spiel. Es gab einen gewaltsamen Regimewechsel. Neue Behörden kamen, andere Gouverneure und Präfekte. Sie ließen sich hier nieder und fingen an, große Rinderherden zu halten. Die Herden zogen herum, wie in der Praxis der Transhumanz. Aber statt nach der Trockenzeit wieder nach Norden zu wandern, fingen sie an, sich hier niederzulassen.
Das hatte noch nichts mit dem Klimawandel und der Trockenheit im Norden zu tun, meint Mian Keol, sondern mit einer Mischung aus Macht und kommerziellem Interesse. Die meisten Vertreter des Staates stammten nun aus Volksgruppen, die traditionell Viehhalter waren und im Norden des Landes lebten. Nun führte ihr Amt sie in den Süden. Die Praxis der Viehwirtschaft nahmen sie mit. In der kargen Landschaft des Nordens hatten die Viehhalter keine andere Chance, als mit ihren Herden auf der Suche nach Futter herumzuziehen. Im dicht besiedelten Süden mit seinen vielen Äckern sind Viehherden, die ganzjährig frei herumziehen und in die Felder laufen, eine Katastrophe. Und während die traditionellen Viehhalter früher Herden von 30 oder 50 Tieren hatten, hätten die Militärs oder Staatsangestellten das Geld für riesige Herden.
Das sind Tausende von Köpfen. Damit die Tiere besser geschützt sind, bewaffnen sie die Viehtreiber. Und diese Viehtreiber halten sich nicht mehr an die sozialen Regeln, die einmal aufgestellt wurden. Hier geht es nicht mehr um eine Sache zwischen Viehzüchtern und Landwirten, sondern um sogenannte Neozüchter. Das sind Leute, die politische Macht haben und nebenbei Viehzucht betreiben. Da sie die Macht im Staat haben, stehen sie über dem Gesetz. Ihre Profite sind enorm. Denn sie müssen für das Futter der Tiere ja nichts bezahlen.
Das Ziel sei die möglichst schnelle Mast, um die Rinder dann verkaufen zu können.
Hier gibt es noch einen zweiten wirtschaftlichen Vorteil. Wir sind ganz in der Nähe von Nigeria und Kamerun. Es ist ein leichtes, die Tiere über die Grenze zu bringen und dort zu verkaufen. Hier im Tschad kriegen sie für einen Rind im Moment etwa 250.000 Francs. Für ein ganz großes vielleicht 300.000. In Nigeria und Kamerun ist der Preis doppelt so hoch.
Er zeigt auf seine letzte Karte an der Wand. Das Gebiet ist von Wanderwegen für die Herden durchzogen. Anders als früher würden sie aber nicht mehr zwischen Landwirten und Viehhaltern vereinbart, sondern von staatlichen Stellen verkündet. Die Bauern beschwerten sich oft, dass die Wege durch ihre Felder liefen. Die Vertreter des Staates erklärten dann, die Bauern hätten ihre Äcker verbotenerweise mitten auf den Wegen angelegt.
Und wenn die Bauern den Mund aufmachen, wird auf sie geschossen oder sie landen im Gefängnis. Wohin sollen sie gehen, um sich zu beschweren, wenn ihr Feld zerstört ist? Sie wenden sich an die örtlichen Vertreter des Staates, also an den Präfekten oder den stellvertretenden Präfekten oder den Kommandanten der Armee. Die halten entweder selbst große Herden oder haben Freunde oder Verwandte, die Viehhändler in N'Djamena sind.
Am nächsten Tag fahre ich mit einigen Bauern durch die Dörfer rund um Mundu. Gilbert Jerekom will mir das Dorf zeigen, in dem er früher lebte. Die Bewohner hätten vor 10 Jahren aufgegeben, weil große Viehherden ihre Ernten immer wieder vernichtet hätten. Wir kommen an einem Feld mit Sesam vorbei, in dem Dutzende Rinder fressen. Die Hirten stehen seelenruhig daneben. Die Szene erscheint mir komplett unwirklich. Der Anblick großer freilaufender Herden ist mir bisher nur aus den kargen Regionen des Nordens bekannt oder auf abgeernteten Feldern, wenn es auch im Süden trocken ist. Jetzt stehen sie inmitten von Pflanzen, die weit höher sind als sie selbst. In einem anderen Sesamfeld sehen wir aus Plastikplanen selbstgebaute Zelte. Die Bauern übernachteten hier, erzählt Jerekom, um das Schlimmste zu verhindern. Er selbst sei aus der Gegend geflohen, nachdem er eine Todesdrohung erhalten hatte. Er zeigt aus dem Auto heraus auf mehrere Ruinen. 12 Jahre nachdem die Bewohner geflohen sind, hat der Busch sich das Dorf zurückerobert. Alles ist überwachsen. Von den Häusern sind nur noch ein paar Steine zu sehen. So seien viele Dörfer fast verschwunden, sagt Jerekom. Dass irgendwo mal eine Siedlung war, erkenne man am besten an den mächtigen Mangobäumen. Sie markieren hier überall den Versammlungsplatz. Ich würde gerne mit Vertretern der Regierung über die Vorwürfe von Mian Keol und den anderen Bauern sprechen, aber an die komme ich nicht heran. So bleibt, unwidersprochen, mein Eindruck zurück, dass die Vertreter des Staates Konflikte nicht schlichten, sondern schüren. Und die Verteilung der Ressourcen nicht ohne Eigennutzregeln, sondern in erster Linie die eigenen Interessen bedienen. Im Frühjahr 2024 schreibe ich Abakar Cere, mit dem ich in Tall in der Baumschule war. Ich frage ihn, ob sie wieder arbeiten, ob die Agentur für die große grüne Mauer wieder Geld hat. Ja, schreibt er zurück, viele Projekte seien angelaufen und es werde viel gepflanzt. Dank einer Finanzierung der Vereinten Nationen, darunter das Welternährungsprogramm. Alim Budu ist in der Baumschule nicht mehr allein. 600 Arbeiterinnen und Arbeiter seien jetzt wieder für die große grüne Mauer beschäftigt, Tagelöhner und Festangestellte. Außerdem zahle die Regierung nun schon länger wieder regelmäßig die Gehälter. Vielleicht hat also Kodu Tchuku Tijani, der Direktor der tschadischen Agentur für die große grüne Mauer, nicht nur dahergeredet, sondern kämpft tatsächlich dafür, das Projekt neu zu beleben.
In der nächsten Folge:
It is not like the West, individual, individual, individual. No.
Es ist nicht wie im Westen, Individuum, Individuum, Individuum. Nein, hier handeln die Menschen zum Wohle der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft bestimmt, was man tut. Sie geben viel mehr aufeinander Acht und werden sehr viel besser mit Schwierigkeiten fertig als Menschen im Westen.
Valerie Browning, die aus Australien stammende Hebamme, lebt seit Jahrzehnten beim Volk der Afar im Norden Äthiopiens.
Die grüne Mauer. Wie der Sahel gegen die Klimakrise kämpft. Feature-Reihe von Bettina Rühl. Folge 4 im Tschad. Die Träume der Förster. Es sprachen Jean-Paul Beck, Hussein Michael Cirpici, Jochen Langner, Heiko Obermöller, David Formweg und die Autorin. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Wedig. Faktencheck Leo Becker, Johanna Klenke, Katrin Krautwasser, Linus Meyer, Lenny Münch, Patricia Peter und Sarah Schmidt. Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Die Recherche wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Alle Folgen auf Hörspiel und Feature.de, in der Deutschlandfunk-App und im Podcast DLF Doku.